Das funktioniert auf ganz unterschiedliche Art und Weisen. Also entweder, dass jeder so seinen Teil beiträgt und die Ergebnisse zusammengeführt werden. Es findet aber auch praktisch statt, dass Wissenschaftler zu uns kommen und bei uns was machen oder in die umgekehrte Richtung, dass von uns welche dahin fahren und dann vor Ort quasi mit ihrer Expertise und der vor Ort vorhandenen Expertise dann den Versuch durchführen oder die Versuche durchführen.
Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die iFishion GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf Unplugged eine neue Stimme bekommen hat.
Forschung findet in Düsseldorf statt, und zwar im Max-Planck-Institut für Eisenforschung, das mit seinem internationalen Team modernste Materialforschung für wichtige Bereiche wie Nachhaltigkeit, Energie, Digitalisierung, Mobilität, Infrastruktur und Medizin betreibt. Durch eine dynamische Struktur und globale Zusammenarbeit ist das Institut bestens gerüstet, um drängende globale Herausforderungen anzugehen. Seine Forschung befasst sich mit CO2-Reduzierung und nachhaltiger Produktion, Energieumwandlung, Automobilantriebstechnologie, maschinellem Lernen und der Suche nach neuen Hochleistungsmaterialien. Um im internationalen Kontext wahrgenommen zu werden, aber auch national und regional sichtbar zu sein, setzt man auf Kooperationen, Netzwerk und Wissensaustausch. Mein Name ist Andrea Greuner und ich freue mich auf meinen Gast der aktuellen Folge von Wirtschaft Düsseldorf Unplugged, Frau Katja Hübel, die uns verraten wird, wie dieser Wissensaustausch wirklich aussieht, warum sich das Max-Planck-Institut für die Wissensregion Düsseldorf stark macht und wie es die Bürger und Bürgerinnen der Stadt an ihren Innovationen teilhaben lässt.
Erstmal freue ich mich sehr, dass es geklappt hat. Wir haben uns ja beim Live-Podcast der IHK kennengelernt, da haben wir über das Thema Wir-Gefühl gesprochen. Sie sind ja vernetzt mit der Wissensregion Düsseldorf. Mhm. Darüber haben wir gesprochen, darüber sprechen wir aber heute natürlich auch nochmal. Aber vorrangig sind Sie im Max-Planck-Institut für Eisenforschung tätig. Und da wir das eigentlich beim letzten Mal relativ außen vor gelassen haben, wollen wir uns da ein bisschen rein vertiefen und dann nochmal über das Thema Wir-Gefühl, Netzwerk und alles sprechen, was so damit zusammenhängt.
Genau.
Also erstmal schön, dass Sie da sind. Ich würde mit 6 Fragen in 60 Sekunden starten. Das okay. Machen wir immer so. Wenn es ein bisschen länger dauert, ist auch okay. Sind Sie bereit?
Ich bin bereit.
Super. Also, Lieblingsbeschäftigung in der Freizeit?
Oh, mit meinem Hund unterwegs sein. Am liebsten draußen im Wald.
Was ist eine besondere Stärke von Ihnen?
Oh, ich kann unheimlich gut organisieren.
Schreibtisch oder Netzwerkarbeit?
Netzwerkarbeit.
Was bedeutet für Sie Wir-Gefühl?
Oh ja, Wir-Gefühl ist was Schönes, was Großartiges, miteinander sein, zusammen Spaß haben, Freude haben, auch einen Output haben.
Das Thema Gemeinschaft, ne?
Thema Gemeinschaft, genau.
Mit welchen 3 Attributen würden Freunde Sie beschreiben?
Ja, positiv, energiegeladen, freundlich.
Haben Sie ein Vorbild?
Ich ein Vorbild? Das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Also da mir spontan keins einfällt, würde ich sagen, nö.
Ja, das ist doch auch sympathisch. Ist ja eigentlich auch mal gut. Das ist ja immer die Frage, finde ich. Ne? Klar, gerade jetzt bei Ihnen, Sie sind auch in der Forschung tätig. Mhm. Da hat man ja auch, da denkt man wahrscheinlich, das gab es schon mal, wo gehen neue Wege hin? Und ich glaube, wenn man forscht, will man eben auch in die Zukunft gucken. Ne? Vorbild ist eine Sache, aber man ist ja gerade daran interessiert, das zu finden, was es vielleicht eben noch nicht gibt. Nochmal ein ganz anderer Gedankenansatz, denke ich.
Ja, das trifft für die Forschung zu. Tatsächlich bin ich selber ja nicht mehr in der Forschung. Ich leite ja das Büro für Forschungskoordination. Okay. Tatsächlich, weil ich es sehr anstrengend fand, dass immer alles höher, schneller, weiter, innovativ, exzellent und sonst wie sein soll.
Stelle ich mir auch total anstrengend vor.
Ja.
Weil genau darum geht es ja. Ne? Also ich meine, wie oft ist es angenehm? Und das macht es natürlich manchmal auch alles so langsam, weil alle immer sagen, das hatten wir, also wir haben das immer so gemacht oder wieso soll denn was Neues kommen? Das kennen wir doch schon und so. Das ist ja in dem Fall komplett das Gegenteil.
Genau. Und ich sag mal, Kreativität ist was mir in meinem Privatleben auch wichtig ist. Vielleicht auch eins dieser Attribute, aber auf einer anderen Form.
In einer anderen Form. Ja, spannend. Aber vielleicht starten wir nochmal von Anfang an. Also wir haben jetzt gerade schon gehört, Sie sind nicht mehr direkt in der Forschung tätig, aber Sie sind im Max-Planck-Institut für Eisenforschung.
Genau.
Können Sie uns vielleicht nochmal erklären, was genau bedeutet das, was machen Sie da, wie funktioniert das? Also einfach mal so einen kleinen Überblick darüber geben, was das eigentlich ist.
Genau. Also ich selber, habe ich ja gerade schon kurz gesagt, ich leite das Büro für Forschungskoordination. Würde ich vielleicht gleich nochmal drauf zurückkommen. Erstmal zum Institut. Eisenforschung ist unser Eigenname, unter dem wir seit jetzt mittlerweile über 100 Jahren weltweit in der Community bekannt sind. Also wissenschaftlich auch, wir haben keine englische Übersetzung, also wirklich Eisenforschung ist der Name.
Ach so, ehrlich, wenn man in England ist, dann
ja, genau.
Sagt man
also nicht Eisen-Research oder so, sondern tatsächlich Eisenforschung. Die cool. Hoppeln das dann irgendwie raus. Also die kennen uns auch als Eisenforschung. Tatsächlich machen wir aktuell aber jetzt nicht mehr nur noch Eisenforschung, sondern wir machen moderne Materialforschung für ganz verschiedene wichtige Bereiche, die heutzutage auch man aus den Medien kennt. Sowas wie Nachhaltigkeit, Energie, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Infrastruktur und tatsächlich auch ein bisschen im medizinischen Bereich.
Und okay, wie kann man sich das konkret vorstellen? Also wenn Sie sagen jetzt im Bereich Nachhaltigkeit, dann…
Genau, also wir haben zum Beispiel ein großes Thema, was uns gerade beschäftigt, ist CO2-freie Stahlproduktion. Wir machen halt Grundlagenforschung, auch wenn sich das jetzt sehr angewandt anhört. Wir machen halt Grundlagenforschung, wir können in Materialien reinschauen, in die sogenannte Mikrostruktur reinschauen, gucken, was passiert da zum Beispiel, wenn Material hergestellt wird, warum kommt es später zur Ermüdung in dem Material oder jetzt bei der Stahlproduktion gucken wir, okay, wie kann man einen vernünftigen Stahl herstellen, ohne dass man bei der Herstellung CO2 braucht. Also da haben wir auch so, ich sag mal, kleine Hochöfen, kleine Plasmaöfen, können da verschiedene Sachen ausprobieren, die dann natürlich hinterher noch hochskaliert werden müssten. Das ist dann nicht mehr unser Bereich. Aber genau, sowas machen wir zum Beispiel im Thema
Nachhaltigkeit. Wir simulieren richtig die Prozesse.
Genau, wir haben auch tatsächlich im Bereich der Digitalisierung, wir haben eine Abteilung, die sitzen halt am Rechner und simulieren die Sachen. Und das funktioniert auch mittlerweile tatsächlich so, dass man da reale Bedingungen simulieren kann und nicht mehr früher. Hat vielleicht jeder schon mal gehört, dieses Trial and Error, dass man halt einfach Sachen probiert hat, was natürlich sehr lang gedauert hat und auch sehr kostenintensiv war. Und heutzutage können wir einfach durch Simulation am Rechner bestimmte Eigenschaften oder Ergebnisse schon vorhersagen. Und dadurch geht natürlich alles dann auch etwas schneller, kostenintensiver und das Ergebnis passt in der Regel auch besser.
Das heißt, das Thema Digitalisierung hat da einen riesen Fortschritt gebracht.
Ja, auf jeden Fall.
Spannend, das ist total spannend.
Ja,
ja, vielleicht nochmal, das ist ja schon mal ein Teilbereich auf jeden Fall, ne? Und dann im Zuge der Nachhaltigkeit kann man verstehen, aber vielleicht, da hatte ich Sie ja eben unterbrochen. Also Sie forschen auch auf die verschiedenen Oberthemen sozusagen.
Genau, wir forschen auf verschiedene Oberthemen. Genau, also wir haben ja wie gesagt die nachhaltigen Materialien, jegliche Form von innovativen Materialien für echt unterschiedlichste Anwendungen. Wir haben Projekte, wo wir gucken, wie können wir bei Windrädern zum Beispiel die Langlebigkeit verbessern von den Materialien, die bei den Rotoren und Flügelblättern eingesetzt werden. Wir haben schon bei Turbinenschaufeln geforscht, dass die halt leichter werden, dass die den hohen Temperaturen länger standhalten. Wir haben
also
auch
das heißt, es geht immer um das Material und die Nutzbarkeit des Materials.
Genau, also wir machen wirklich Grundlagenforschung, also das ist unser Auftrag, aber an realen Problemen. Und dann kommt es natürlich auch oft dazu, dass es später auch wirklich Anwendung findet. Aber
und das dann international offensichtlich, haben Sie ja gerade schon gesagt.
Das international, genau. Also wir haben viele internationale Kooperationen. Das gehört bei der Wissenschaft eigentlich auch dazu. Also so Kooperationen sind im Prinzip das Salz in der Suppe, ohne geht es gar nicht. Ist auch einfach der Tatsache geschuldet, dass selten eine Universität, Einrichtung alle Expertisen und vor allen Dingen auch alle Geräte da stehen hat. Also da braucht man wirklich sehr viele verschiedene Köpfe, Expertisen und halt auch die passende Infrastruktur, weil es ist halt auch nicht unbedingt so, da steht ein Gerät und jemand kann das bedienen. Die sind häufig sehr schwierig in der Anwendung, die Probenvorbereitung, also man muss sich vorstellen, wir reden hier von Materialproben, die sind noch kleiner und dünner als ein Haar. Also das kann man sich schon fast gar nicht vorstellen und die müssen ja vorbereitet werden und das kann zum Beispiel auch nicht jeder.
Mhm. Also das heißt, es ist sehr fachspezifisch, viele Fachleute.
Es ist sehr fachspezifisch, genau. Man braucht da sehr viele Fachleute, die einfach das unterschiedliche Know-how haben und die dann zusammenarbeiten und
wenn
zum
Sie sagen,
Ergebnis führen.
Überregional oder international, heißt das auch, dass man hier einen Teil macht, im anderen Teil der Welt vielleicht einen anderen Teil und dann die Informationen zusammenführt oder das nicht?
Doch, also das funktioniert auf ganz unterschiedliche Art und Weisen. Also entweder, dass jeder so sein Teil beiträgt und die Ergebnisse zusammengeführt werden. Es findet aber auch praktisch statt, dass Wissenschaftler zu uns kommen und bei uns was machen oder in die umgekehrte Richtung, dass von uns welche dahin fahren und dann vor Ort quasi mit ihrer Expertise und der vor Ort vorhandenen Expertise dann den Versuch durchführen oder die Versuche durchführen.
Und gibt es irgendwas, nur damit man das einfach konkreter greifen kann, wo Sie jetzt sagen, in den letzten, von mir aus 5 Jahren, ist die und die Innovation dadurch auf den Markt gekommen? Also nur.
Also auf den Markt gekommen bei uns wüsste ich jetzt nicht, will ich nichts Falsches sagen. auf den Markt gekommen glaube ich nicht, weil wie gesagt, unser Auftrag ist ja Grundlagenforschung. Das heißt, wir sind sehr weit weg von der Anwendung.
Von der Anwendung, das heißt vom Markt. Und jetzt schlage ich den Bogen so ein bisschen auch zu dem, worüber wir gesprochen haben, dieses Wir-Gefühl. Sie haben auf der einen Seite gesagt, es ist sehr international und Sie haben eben auch internationale Kontakte, um diese Forschung durchzuführen. Auf der anderen Seite ist es Ihnen ja auch wichtig, im regionalen Kontext präsent zu sein. Warum ist das so?
Genau. Also tatsächlich war es so, ich gehe noch mal kurz einen Schritt zurück. Als ich bin vor etwas mehr als 10 Jahren am Institut angefangen, auch damals schon als Leitung für das Büro von der Forschungskoordination. Und da hatten wir dann so den Auftrag direkt als erstes auch bekommen, uns halt lokal bekannter zu machen, mehr zu vernetzen. Das hatte halt verschiedene Gründe. Einer war tatsächlich auch dieses Gefühl, wir sind weltweit super bekannt, aber vor Ort sind wir niemand. Also keiner weiß überhaupt, dass wir da sind. Wir sitzen auch jetzt nicht besonders zentral, wir sind in Düsseldorf. Und Gründe waren oder was uns halt wichtig ist, ist zum einen, wir sitzen mehr oder weniger in einem Wohngebiet. Also wir haben sehr viel Wohnbebauung um uns herum, dass wir gesagt haben, wir möchten für die direkte Nachbarschaft nicht mehr die Blackbox sein, die vielleicht auch manchmal irgendwie doch für den einen oder anderen, der direkt an uns dran wohnt, auch laut ist, also Lärm macht durch unsere Klimaanlagen zum Beispiel, die wir brauchen für die Computercluster. Ich nehme das selber immer gar nicht wahr, aber das scheint, wenn man halt, nachts oder so, doch auch lauter zu sein, dass wir gesagt haben, wir möchten für die Nachbarschaft nicht mehr die Blackbox sein, sondern wir möchten die schon auch, dass die wissen, was wir machen. Und dann natürlich auch, wir sind eine öffentliche Forschungseinrichtung. Das heißt, wir fühlten uns auch irgendwie verpflichtet, unsere Forschung der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und auch eine Plattform für den Austausch anzubieten. Und da hatten wir direkt am Anfang war ein Tag der offenen Tür. Dann haben wir eine allgemeinverständliche Veranstaltungsreihe, den Kopfsalat. Das findet 2-mal im Jahr statt, wo wir im Prinzip nicht nur unsere eigene Forschung präsentieren. Wir laden Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, von denen wir wissen, die können ihre Forschung auch gut verständlich präsentieren. Die laden wir ein. Wir hatten schon einen Duftforscher, wir hatten einen Vogelforscher, einen Bienenforscher, also ganz unterschiedliche Leute da. Und wir sind auch immer ausgebucht und da bieten wir den Leuten natürlich dann schon auch eine Plattform für den Austausch.
Dass ausgebucht die einfach heißt, dann kommen Menschen aus der Umgebung, oder
wie? Ja genau, es kommen Menschen aus Düsseldorf, genau. Also das richtet sich wirklich an die Nachbarschaft, an Düsseldorf insgesamt und das hat sich auch gut rumgesprochen.
Dass man das Gefühl hat, man ein greifbarer Forscher sozusagen. Genau. Forscher hat ja immer noch so ein bisschen was vom verrückten Professor, finde ich. Also wenn man so weiß, also im positivsten Sinne, da ist jemand, der tüftelt und so. Das ist ja so ein bisschen abstrakt, aber dann hat man die Möglichkeit, da richtig handfest jemanden mal zu sehen und genau, zu verstehen, ach guck mal, und das heißt das eigentlich, also das setzt er um?
So würde ich sagen, also dass man da einfach wirklich den Kontakt hat, auch Fragen stellen kann. Es ist auch sehr interessant, es sind auch oft Leute dabei, die sich dann wirklich auch für das Thema, was an dem Abend dran ist, interessieren und dann tatsächlich doch auch sehr spezifische Fragen haben. Das finde ich dann auch immer spannend. Dass es halt nicht immer braucht, dass man Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler ist, um schwierige Fragen zu stellen.
Nee, ganz im Gegenteil. Ich glaube auch, das ist wirklich ja so ein spannendes Feld, wenn sich jemand dafür begeistert und trotzdem ist der Zugang eben eher ein bisschen abstrakt. Und ich glaube, wie Sie es jetzt beschreiben, dass man es der breiten Öffentlichkeit öffnen möchte und eine Plattform zum Austausch schaffen möchte, das ist eben gar nicht so normal. Und ich glaube, viele haben sonst gar nicht die Chance, da sich weiter zu informieren.
Ja, also es kommt auch wirklich gut an. Wir haben gutes Feedback. Wir hatten jetzt während Corona halt ein bisschen natürlich die Pause, beziehungsweise haben dann auch mal online was angeboten und haben uns sehr gefreut, dass wir direkt vom ersten Kopfsalat, der wieder live stattgefunden hat, es waren einfach alle wieder da. Und das war doch schon auch eine schöne Erfahrung, dass unser Publikum uns treu geblieben ist und dass die quasi schon gewartet haben, dass es weitergeht.
Und wir haben ja eben schon über die Digitalisierung ganz kurz gesprochen, dass das eben auch wichtig für Ihre Forschung ist. Wie wichtig ist das für die Sichtbarkeit bei Ihnen?
Das wird ja jetzt mehr so diesen Bereich Social Media wahrscheinlich betreffen. Mhm. Genau, musste ich jetzt gerade beim Kopfsalat auch dran denken, dass wir da tatsächlich ganz viele verschiedene Kanäle bespielen. Also wir verteilen tatsächlich auch noch Postkarten bei uns in der Nachbarschaft, weil wir auch teilweise noch ältere Generationen mit ansprechen, die halt noch nicht unbedingt online unterwegs sind. Das betrifft aber jetzt wirklich nur den Kopfsalat. Ansonsten sind wir sehr aktiv bei LinkedIn. Da haben wir mittlerweile über 11.000 Follower. Das ist schon eine Hausnummer. Und LinkedIn ist natürlich dann auch wieder international. Und das ist tatsächlich eine sehr wichtige Plattform für uns. Zum einen ja, für ganz viele Zielgruppen. Das eine ist natürlich die wissenschaftliche Community schlechthin, dass wir auch eine Plattform haben, wo wir unsere Forschungsergebnisse in die Welt tragen, was unter Umständen auch wieder dazu führen kann, dass Leute uns kontaktieren und sagen, hier, ich habe das gesehen, vielleicht machen wir da mal was zusammen. Dann natürlich der wissenschaftliche Nachwuchs, der ist auch sehr stark bei LinkedIn vertreten. Und klar, wir sind eine internationale Forschungseinrichtung. Wir haben im Schnitt immer so irgendwas zwischen 30, 35, 37, 38 verschiedene Nationen bei uns. Aber die müssen wir ja auch irgendwie erreichen.
Klar, und wie viele Leute sind denn dann generell bei Ihnen?
Also Wissenschaftler und Nichtwissenschaftler sind zusammen immer so um die 350.
Wow, also richtig groß.
Also wir sind schon, ja. Also wir sind jetzt nicht so groß wie eine Uni, aber für eine Forschungseinrichtung, ja, haben wir schon eine ganz gute Größe.
Ja, spannend. Also das heißt, Sie nutzen die digitalen Medien auf der einen Seite für die Kommunikation nach außen grundsätzlich,
genau.
Informationsfluss, aber eben auch das Thema Nachwuchsmitarbeiter oder was heißt genau. Ja, oder Mitarbeiter grundsätzlich oder Nachwuchsförderung und Co.
Genau.
Das ist spannend. Das heißt,
noch ein Punkt, ich gehe mal eben dazwischen,
ja.
Ist auch im Prinzip in die andere Richtung. Wir haben ja auch sehr viele Nachwuchswissenschaftler, junge Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen bei uns und wir nutzen die Plattform auch dann, wenn die zum Beispiel eine Auszeichnung bekommen haben, einen Preis für irgendwas oder einen besonderen Antrag eingeworben haben, nutzen wir das natürlich auch, um das halt da bekannt zu machen und das kann denen auch helfen, weil in der Wissenschaft ist es so, ich weiß nicht, ob das jedem klar ist, man bleibt nicht da, wo man ist. Also das ist nichts, wo man eine feste Stelle auf Lebenszeit hat, sondern das ist sehr, sehr agil, sehr mobil und ja, über LinkedIn wird halt auch deren Erfolg in die Welt getragen, was natürlich dann auch dazu führen kann, ja, dass sie sichtbar sind, dass sie halt bekannt werden, dass sie vielleicht mal neue Kontakte knüpfen.
Den nächsten Schritt gehen können.
Genau.
Jetzt ist neue Kontakte knüpfen ist eigentlich für mich die perfekte Überleitung. Wir haben eben gesagt, Sie sind ja in der Grundlagenforschung. Dadurch ist das klar auf der einen Seite, also es ist theoretisch, weil man einfach grundsätzlich forscht, dann forscht man an einem Basisprodukt. Wie wichtig ist die Kooperation mit der Industrie und wie findet die statt?
Genau. Ich hatte ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass wir, oder man hat es ja auch schon gemerkt an den Themen, die ich genannt habe, Nachhaltigkeit, Energie, Digitalisierung, das sind ja alles Themen, also sind reale Probleme, die jeder so hat und das sind einfach Themen, die die Industrie natürlich auch umtreiben. Die wollen ja nachhaltiger werden, CO2-freie Strahlproduktion zum Beispiel, irgendwas energieeffizienter zu machen, oder eine bessere Turbinenschaufel zu haben. Das heißt, die wenden, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir an diese Kooperation kommen. Also entweder die wenden sich aktiv an uns, weil sie irgendwie mitbekommen haben, okay, wir haben ein Problem und die forschen dran. Das andere, was glaube ich im Moment tatsächlich öfter bei uns stattfindet, ist der Fall, dass es tatsächlich größere Konsortien sind. Oft im Rahmen von EU-Projekten, also wo dann europaweit Sachen stattfinden, wo aber auch wir einfach oft angesprochen werden, ob wir dabei sein können. Also da sind dann Industrien dabei, manchmal nur eine große, manchmal auch zwei, drei Industriepartner plus ganz viele Forschende, die zusammen eine bestimmte Fragestellung beantworten. Und da geht es dann auch tatsächlich immer schon mehr Richtung Anwendung, aber unser Beitrag ist dann auch da tatsächlich Grundlagenforschung.
Und gerade da, also Sie sagen, es kommt sowieso eigentlich bei Ihnen an, das ist ja auch eine Komfortsituation, dass die Anfrage in Ihre Richtung läuft. Warum setzen Sie dann so auf Kooperation oder warum ist Ihnen das dann so wichtig, sich auch sichtbar zu machen?
Ja, also es geht einfach gar nicht ohne Kooperation. Also es findet, ich will mich jetzt nicht weit hinauslehnen, nee, also es findet eigentlich nichts ohne Kooperation statt in der Wissenschaft, also zumindest jetzt in unserem Bereich nicht. Einfach weil das, was man an Infrastruktur braucht, sehr, sehr groß und gewaltig ist. Also stellt sich ja nicht jeder so einen kleinen Hochofen irgendwo hin oder hat halt, also bei uns ist so ein Kernstück, sind die Atomsonden, nennen die sich, diese Geräte. Die sind halt super, super teuer und die sind halt in der Probenvorbereitung, in der Anwendung, braucht man halt auch spezielle Expertise und andere haben halt auch solche Gerätschaften. Also es geht eigentlich gar nicht ohne ohne die Kooperation, um halt zum bestmöglichen Ergebnis zu kommen. Also deswegen ist es für uns eigentlich ein normaler Zustand, auch tatsächlich schon bei uns am Institut. Also wir haben ja 4 Abteilungen, aber wir sind wie eins. Also wir arbeiten auch am Institut an unseren Schlüsselthemen gemeinsam. Das ist tatsächlich auch nicht in allen Forschungseinrichtungen normal und Usus, aber das ist halt einfach bei uns so. Das ist quasi unser internes Wir-Gefühl.
Und deswegen, das Wir-Gefühl ist nochmal ja der perfekte Anknüpfpunkt, weil wir ja über das Wir-Gefühl bei dem IHK-Podcast gesprochen haben. Und da war ja so diese Kooperation mit der Wissensregion Düsseldorf. Da engagiert sich das Max-Planck-Institut ja auch sehr intensiv. Warum?
Ja, kann ich wieder an den Anfang anknüpfen, wo wir die Frage schon hatten, warum es uns auch wichtig ist, uns lokal zu verknüpfen. Da kam natürlich, ich glaube 2017 hat die Wissensregion sich ja offiziell gegründet, aber der Vorlauf ist so 1-2 Jahre vorher ging das halt los und ich war halt auch von Anfang an quasi dabei. Und es war ja von Anfang an, was wir gesagt haben, okay, das ist super, Düsseldorf als Wissensstandort bekannt zu machen, ist natürlich für uns auch von Interesse. Aber natürlich war für uns auch von Interesse einfach die lokale Vernetzung. Sowohl mit anderen Akteuren, die Wissenschaft machen, egal in welchem Bereich, einfach, ja, um gemeinsam dazuzugehören, um vielleicht auch gemeinsam eine Schlagkraft bei bestimmten Themen zu haben. Das kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu, haben wir jetzt auch bei einem Projekt tatsächlich gemeinsam was geschafft. Ja, also wir waren schon überzeugt von der Idee und es kam natürlich uns zugute, weil wir gesagt haben, wir möchten uns ja auch mehr lokal vernetzen, lokal bekannter zu werden. Dann auch, wir wussten noch nicht, wie es aussehen wird, aber uns war klar, es wird ein Standortmarketing für die Wissensregion geben. Und dann zu sagen, okay, wir hüpfen damit drauf. Es ist auch leider immer noch so, dass Wissen auf der Seite der Stadt Düsseldorf noch nicht auftaucht. Das ist aber tatsächlich auch ein Ziel der Region, dass daneben Tourismus und Messe und Sport und so weiter auch irgendwann mal irgendwie ein Reiter mit Wissen oder wie auch immer man ihn nennt, aber dass klar wird, wir haben da eine ganze Menge zu bieten. Und das ist schon...
Ja, das ist ein total, da hatte ich mit Herrn De Veldige schon drüber gesprochen, das ist eben so erstaunlich, denn Düsseldorf hat ja am Ende so viel Wissenswertes sozusagen, also so viel Wissen von Forschung über Hochschulen, über was auch immer hier in der Stadt, so viele internationale Fachkräfte, die auch mithelfen, mitforschen, wie auch immer, und steckt unglaublich viel Geld in Bildung auch, also in Schulen, Hochschulen und so weiter, und trotzdem wird das immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt.
Ja, genau. Also und das möchten wir einfach auch definitiv mit unterstützen, dass das in die Welt oder in die Stadt getragen wird. Wir haben jetzt auch öfter schon gemerkt, es hat auch schon Nutzen. Also was ich eben schon angesprochen hatte, war die Wissensregion.
Konkretes,
genau, die Wissensregion Düsseldorf hat sich jetzt über den runden Tisch, es gibt einen runden Tisch von der HHU zum Thema Internationales und der hat sich mit der Wissensregion Düsseldorf zusammengesetzt und hat Kontakt zur Ausländerbehörde aufgenommen. Und das war ein sehr schöner, sehr angenehmer und halt auch effektiver Dialog, dass da jetzt halt für die Universitäten oder die Hochschulen generell soll es jetzt bei der Ausländerbehörde wirklich für die internationalen Studierenden eine konkrete Ansprechperson geben, dass auch da Probleme, Fragestellungen einfach schneller gelöst werden können. Das war schon ein großer Fortschritt und das hätten wir sicherlich als Einzelakteur gar nicht schaffen können. Also das war jetzt schon einfach die geballte Power Wissensregion plus dieser runde Tisch, der gezeigt hat, okay, das ist nicht ein singulärer Bedarf, das sind ganz viele, die dieses Thema haben und dann wurde halt auch konkret nach Lösungen gesucht und das war sicherlich sehr schön.
Ja, das ist spannend. Wie aktiv sind Sie denn als Mitglied der Wissensregion?
Genau, also ich würde sagen, Max-Planck-Institut ist tatsächlich ein sehr aktives Mitglied. Wir haben, bei diesem Kontakt zur Ausländerbehörde waren wir dabei. Wir haben auch selber ein International Office, hatten dadurch auch schon einen ganz guten Kontakt zur Ausländerbehörde und haben da auch ein bisschen vermitteln können. Dann, wenn wir weiter den Bereich Internationales anschauen, hat ebenfalls unter International Office federführend zusammen mit anderen Partnern der Wissensregion einen Recruiting-Film gedreht, wo im Prinzip Düsseldorf als Wissensregion auf Englisch präsentiert wird. Also Zielgruppe sind internationale Studierende und Forschende, um im Prinzip internationalen Nachwuchs nach Düsseldorf zu bekommen. Also man braucht ja die Studierenden, man braucht die Forschenden, um den Wissensstandort quasi zu füllen, zu füttern. Und dann, genau, just gestern war der zweite Welcome Day der Stadt Düsseldorf zusammen mit der Wissensregion, der sich auch an internationale Studierende und an internationale Forschende richtet, egal welcher Fachrichtung jetzt. Und da gibt es dann halt ein Grußwort von der Stadt Düsseldorf. Es gibt verschiedene Workshops zu unterschiedlichen Themen. Auch zum Beispiel von der Ausländerbehörde war auch irgendwas dabei, um die internationalen Studierenden und Forschenden zu unterstützen. Und am Ende gab es dann halt auch einfach noch den Austausch mit einer Stadtführung durch die Altstadt und einem gemeinsamen Weihnachtsmarktbesuch. Und ich hatte heute Morgen schon kurz Feedback von unserem International Office, dass das wohl eine sehr gelungene Sache war und dass unsere Forschenden auch gesagt haben, nee, das hatte für sie auf jeden Fall auch einen Mehrwert. Mhm. Und genau, also das wären das. Wo haben wir noch mitgemischt? Ganz viele Sachen halt. Genau, wir waren beim Innovationssemester auch schon dabei. Da geht es darum, dass verschiedene Akteure, wie zum Beispiel Studierende, Azubis und Professoren gemeinsam ein Projekt auf die Beine stellen. Und da hatten wir ein Projekt, das hieß der kleine Werkzeugprüfer, wo unsere Ausbilder zusammen mit unseren Auszubildenden und ich glaube, wir hatten zwei Studierende der HU, wenn ich richtig liege, bei uns im Projekt. Und die haben halt so einen kleinen Werkzeugkoffer im Prinzip entwickelt, wo man mit Alltagsmitteln Materialien untersuchen kann. Und das war für alle eine gute und spannende Sache. Das ist leider genau in Corona reingerutscht, sodass sie am Ende sehr viel auch digital machen mussten, hat aber trotzdem zu einem richtig guten Ergebnis geführt. Und wir haben das dann auch gewonnen, dieses Innovationssemester. Das war also dann schon auch ein schöner Erfolg für alle. Was haben wir noch?
Ja. Kann man sowas dann, ich muss da einmal einhaken, kann man das dann auch runterbrechen auf den Otto-Normalverbraucher? Das ist natürlich jetzt sehr klar an die Forschenden und Studierenden gerichtet. Aber ich meine, man will ja auch neue Menschen irgendwie dafür begeistern, für das Thema Wissen, Wissensregion und so. Öffnet es oder gibt es eine Möglichkeit, das auch für den Otto-Normalverbraucher jetzt zum Beispiel wie diesen Koffer zu öffnen, dass man sagt, auch ein Endverbraucher kann sowas bekommen und kann sich damit daran versuchen und dadurch weckt man vielleicht auch das Interesse für diesen Bereich der Forschung oder ist sowas
gar nicht
gewollt?
Also tatsächlich ist es so, dass es ja alle 2 Jahre die Nacht der Wissenschaft in Düsseldorf gibt und alle Teilnehmer des Innovationssemesters haben dann auch ihren Stand bei der Nacht der Wissenschaft, sodass dann im Prinzip die breite Öffentlichkeit sich da auch ausprobieren kann. Weil diesen Werkzeugkoffer zum Beispiel, den könnte jetzt theoretisch jeder benutzen. Also da braucht man ja, keine Ahnung, Spüli dafür und Cola war, glaube ich, irgendwo im Einsatz.
Das ist ja total spannend. Ich glaube, das sind ja auch immer so, wenn man über Sichtbarkeit spricht, das eine ist ja die Sichtbarkeit in der Branche und da, glaube ich, ist die Stadt Düsseldorf auch natürlich durch diese Wissensregion, den Verein, gut vernetzt und man kennt sich schon untereinander und die Protagonisten tauschen sich auch untereinander aus. Aber am Ende fehlt es ja so ein bisschen an der Sichtbarkeit beim Endverbraucher. Das haben wir ja über den Kopfsalat schon gerade irgendwie auch definiert oder klar gemacht, dass da irgendwie Wissensbedarf ist oder Informationsbedarf ist, aber genauso ja an ganz vielen anderen Stellen. Also am Ende bleibt es ja immer so in dem eigenen Dunstkreis. Wie kommt dann der Schritt nach außen? Sind nicht solche Projekte spannend, um es nach außen zu tragen?
Genau, also das tun wir als Institut, haben das natürlich auch getan. Also tatsächlich das Ergebnis Finale dieses Innovationssemesters, weil halt Corona war, musste digital stattfinden und einer unserer Auszubildenden, der hat auch ein Händchen dafür, Videos zu drehen, zu schneiden, zusammenzubasteln. Und die haben wirklich ein ganz, ganz tolles Video gedreht. Und wir haben ja neben LinkedIn, bespielen wir ja noch andere Kanäle. Also wir haben auch einen eigenen YouTube-Channel zum Beispiel. Und auf diesem YouTube-Channel haben wir neben wissenschaftlichen Videos auch tatsächlich sehr viel Allgemeinverständliches. Unter anderem halt zum Beispiel auch dieses Video zum Innovationssemester. Wir haben es natürlich dann auch bei LinkedIn gepostet, wir haben auch einen Twitter-Kanal, aber wir versuchen dann auf so einem Weg natürlich schon unsere Sachen der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Von Seiten der Wissensregion ist das schon noch eine bekannte Baustelle, da halt mehr noch
nach außen,
Social Media zu machen, mehr Außenwirkung, vielleicht mit solchen Ergebnissen noch weiter zu gehen.
Genau, wie erreicht man am Ende den Otto-Normalverbraucher? Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Thema, ne? Weil die Wissensregion ist ja super vernetzt untereinander.
Ja genau, also das war natürlich, ich sag mal, will jetzt den Erfolg da auch nicht schmälern, weil auch das war keine Selbstverständlichkeit, hat grundsätzlich von Anfang an gut geklappt, weil wir sind ja doch schon sehr viele unterschiedliche Akteure. Also wir haben die Musikhochschule dabei, wir haben die IHK dabei, wir haben uns als Eisenforschung, also wir haben da einfach sehr viele unterschiedliche Akteure halt, auch mit den Unis, mit der Fachhochschule. Also ich habe auch erst durch die Wissensregion überhaupt mal richtig verstanden, was so eine Fachhochschule macht und wie die funktionieren und warum sich zum Beispiel jetzt für uns da wenig Kooperationsmöglichkeiten halt bieten. So gesehen war das erstmal ein Kennenlernen untereinander, zu gucken, wie finden wir zueinander. Das hat aber erstaunlich gut geklappt, also da ziehen wir auch doch dann generell sehr gut an einem Strang. Es ist quasi gerade aktuell auch mehr in den Fokus gekommen bei der Wissensregion, bei der Geschäftsstelle, dass wir gesagt haben, okay, auch schon auf der letzten Mitgliederversammlung, die war jetzt vor 2-3 Wochen, dass wir genau das brauchen. Also unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, das ist die Frau Salem, die unterstützt da gerade auch die Wissensregion, um ja mehr zu erklären, okay, wie funktioniert Social Media überhaupt, mit welchen Kanälen erreicht man wen, wie funktionieren Hashtags? Wie macht man das eigentlich überhaupt am besten?
Wie breitet man seine Informationen noch weiter aus sozusagen?
Genau, und wen erreicht man halt dann auch? Und natürlich dann auch die Frage, wen möchten wir als Wissensregion erreichen? Weil die Wissensregion hat jetzt eine andere Zielgruppe als das Max-Planck-Institut. Und das ist sicherlich auch ein bisschen eine Manpower-Frage, weil die Geschäftsstelle arbeitet nicht Vollzeit. Da muss man halt auch gucken, okay, wie bekommen wir das alles hin? Wie ist das Konzept? Das wird sicherlich noch ein weiter Weg sein, aber die Wichtigkeit haben wir erkannt. Einfach auch innerhalb von Düsseldorf natürlich die Wissensregion auch erstmal bekannter zu machen, bevor dann der nächste Schritt kommt zu sagen, okay, nach außen hin wird Düsseldorf als Wissensstandort genau. bekannt. Also das ist tatsächlich sicherlich noch ein langer Weg. Wir haben aber jetzt schon erste wichtige Schritte gemacht und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass keiner von uns hauptberuflich Wissensregion macht.
Genau. Vielleicht nochmal zum Abschluss. Was wünschen Sie sich denn in der Zusammenarbeit mit der Wissensregion vielleicht auch in Ihrem Bereich als Max-Planck-Institut, wenn es um Sichtbarkeit geht, wenn es um Kooperationen geht? Was wünschen Sie sich da für die Zukunft?
Genau, also grundsätzlich denke ich, ein Ausbau des Social-Media-Auftritts ist auf jeden Fall wünschenswert. Da sind jetzt aber auch gerade erste Schritte in der Mache. Was, glaube ich, generell noch wünschenswert wäre, dass alle Mitglieder nicht nur bei den Mitgliederversammlungen aktiv dabei sind, sondern auch bei allem, was gemacht wird, was umgesetzt wird. Also da sind halt doch im Moment einige ausgewählte Mitglieder immer am Start, aber halt noch nicht so alle, dass da auch die Selbstverständlichkeit größer wird, weil ich denke, das würde dann auch unterstützen, dass es einfach insgesamt bekannter wird. Das wären, glaube ich, so die zwei Hauptpunkte, weil insgesamt, wie gesagt, mein Empfinden ist, das ist auf einem guten Weg.
Das heißt, die Stärke einfach aus dieser Gemeinschaft nutzen.
Weiter aus der Gemeinschaft nutzen, genau.
Ja, ganz spannend. Also ich habe auch zu Herrn De Veldige schon gesagt, für mich ist es ja immer total spannend, weil hier so unterschiedliche Protagonisten sitzen und dann eben so in die unterschiedlichen Kontexte zu setzen. Bevor wir mit diesem Podcast angefangen haben bei der IHK mit dem Biergefühl, da hatte ich ja ehrlicherweise noch überhaupt nichts von der Wissensregion Düsseldorf gehört. Und das ist ja wirklich erschreckend, weil ich ja auch in diesen ganzen Strukturen total drin bin und auch intensiv in Richtung Stadt vernetzt bin. Und wenn man es dann hört, dann denkt man so, ja klar, das ist ja ganz wichtig und das ist ja klar, dass es sowas geben muss. Aber irgendwie ist es erstaunlich, dass es bei jemandem wie jetzt mir, der da sonst eben keine Berührungspunkte hat, dann doch am Ende erstmal nicht ankommt. Und deswegen glaube ich, brauchen wir sowas wie hier jetzt, auch sowas wie diesen Podcast, dass es vielleicht einfach Menschen erreicht, die sich da erstmal gar nicht mit auseinandergesetzt haben, um zu verstehen, was es eigentlich für uns als Stadt auch bedeutet.
Genau, weil wir hatten ja jetzt zum Beispiel auch, das war ganz witzig halt bei dem Podcast, das Regionalmanagement Düsseldorf-Mettmann hatten wir ja auch im Rahmen von einem Workshop kurz vorher erst kennengelernt und tatsächlich dann nach dem Podcast hatte ich nochmal einen intensiven Austausch und gemeinsam überlegt, okay, wie können wir vielleicht an diese, also es ging bei einem Workshop, wo wir uns kennengelernt hatten, um Synergieprojekte, wo man nicht nur Wissenschaftler, Forschende als Akteure braucht, um Fördergelder zu bekommen, sondern da auch mal über seinen Tellerrand hinausschauen darf und zu gucken, okay, wie können wir als Forschungseinrichtung mit einem Ökonom, mit einem Sozialwissenschaftler, also mit irgendwas ganz anderem, was auch Forschung macht oder der oder die auch Forschung macht, zusammen was auf die Beine stellen, ja, um A, vielleicht mal ein ganz anderes Ergebnis zu bekommen und natürlich um B, auch Fördergelder beantragen zu können. Und das wäre dann halt keine natürliche gewachsene Kooperation. Da muss man sich schon ein bisschen engagieren, umschauen. Das wäre was, wo man auch definitiv das Regionalmanagement braucht, um überhaupt Akteure zu identifizieren. Und fand ich jetzt halt spannend, dass wir uns kurz vor dem Podcast schon zufällig kennengelernt hatten und jetzt nach dem Podcast auch wirklich gesagt haben, nee, wir haben eigentlich Bock, da zu gucken, was können wir vielleicht doch tatsächlich tun.
Mhm. Und das zeigt ja wieder, wie wichtig eben das, diese Kooperation, genau, was Sie am Anfang gesagt haben, ohne die
wichtig,
geht eigentlich nichts.
Genau,
ne?
Die Wissensregion wichtig, weil ohne hätte man sich ja jetzt auch dann gar nicht kennengelernt und getroffen. Das greift schon alles irgendwie ineinander. Mhm. Oder auch jetzt noch so ein Beispiel, wo ich dann halt auch gemerkt habe, okay, die Wissensregion hat jetzt zumindest uns als Institut was gebracht. Wir wollten uns für eine größere internationale wissenschaftliche Konferenz Ausrichtung in Düsseldorf bewerben. Und das ist ja schon eine Hausnummer, das macht man nicht alle Tage. Also wir hatten zwar schon eine Idee, weil unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja immer auf solche Konferenzen fahren, wie es sein soll, aber wie man es praktisch macht, fehlte so ein bisschen das Handwerkszeug. Ich habe das auf der Mitgliederversammlung erzählt und es gab gleich von allen Seiten Unterstützungsangebote. Und da kam auch die Stadt Düsseldorf dann ins Spiel. Da gibt es Düsseldorf Convention, auf die wäre ich alleine wahrscheinlich überhaupt gar nicht gestoßen. Und die haben uns so, so gut unterstützt. Es kam dann leider zu keiner Bewerbung, da ist halt auch Corona reingegrätscht. Aber das war wirklich eine gute Erfahrung, auch was, wo ich sage, okay, da war dieses Wir-Gefühl da. Da sind wir zumindest ein bisschen bekannter geworden in einem kleinen Kreis wieder. Und so geht das halt Step by Step.
Ja, toll. Also das heißt eigentlich, die Zukunftsvision ist, sich weiter zu vernetzen, in verschiedene Ebenen einzutauchen und da, um mehr Verständnis quasi auch zu schaffen, sich auszutauschen und dann, genau, zu hoffen, dass das sowohl in Ihrem Kreis der Wissensregion als auch über den Tellerrand hinaus, wie Sie es eben so beschrieben haben, auch an Endverbraucher geht, um zu verstehen, was wir hier mit dem Wissen in der Stadt eigentlich alles für unglaubliche Benefits haben.
Genau.
Ja, sehr spannend. Also vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Es hat Spaß gemacht. Das war mal so ein ganz anderer Einblick, ehrlicherweise, finde ich. Und man kann, glaube ich, gar nicht genug und oft darüber sprechen, was hier in Düsseldorf alles so passiert und die Leute informieren, was für eine sensationelle Qualität eben auch der Anspruch an Wissen, an Forschung, an Innovation und auch Zukunftsvision in Düsseldorf herrscht.
Ja. Also. Ich danke dann auch für die Einladung. Ist ja für mich auch mal ein etwas anderer Arbeitstag. Und ich denke auch diese Podcasts mit uns, also der Herr Diewäldige war ja jetzt zum Beispiel auch noch da, sind ja auch ein erster Schritt Richtung Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachung der Wissensregion dann bei anderen Zielgruppen.
Ja, super. Also vielen, herzlichen vielen Dank, dass wir da waren.
Ja, gerne.
Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
Das war es heute wieder mit unserem Podcast von mir. Ich freue mich sehr, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Dann gibt es eine neue Folge von Wirtschaft Düsseldorf Unplugged.